Herr Aritz, Sie sagen, Esel seien Engel ohne Flügel. Wieso haben Sie einen religiösen Vergleich gewählt?
Weil es sind Gottes gesegnete Tiere.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Alexander Aritz, Eselpapa in Spanien.
Alexander Aritz, ich stelle mir gerade die Krippe vor mit dem Jesuskind, Ochs und Esel in der einen Ecke und die Engel über dem Stall. Aber wenn für Sie jetzt die Esel auch Engel sind, dann haben ja die Engel vier Beine.
Ja, richtig. Und sie sind auch deshalb Engel. Ohne Esel eigentlich kein Weihnachten. Ohne Esel keine Geburt in Bethlehem. Denn wie hätte Maria sonst zu diesem Zeitpunkt da sein können?
Können Sie denn jetzt mal, damit die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 Sie besser kennenlernen, können Sie sich selbst mit drei Adjektiven beschreiben, Herr Aritz?
Ja, stur, beständig und nicht locker lassen und nach dem Motto leben, dem Schwächsten den größten Beistand.
Stur und beständig, da denke ich ehrlich gesagt auch sofort an Esel, wenn Sie jetzt das Wesen des Esels beschreiben mit drei Adjektiven.
Ja, man sagt sehr schnell immer, er ist stur, aber wir haben es eigentlich nur verlernt, mit ihm zu kommunizieren. Und das ist immer das ganze Problem. Ein Esel ist ein ständiger Überprüfer. Er ist auch vielleicht ein kleiner Besserwisser. Und vor allem möchte er immer den sicheren Pfad gehen. Und wenn er mit einer Person nicht richtig kommunizieren kann, dann sagt er wirklich, jeder für sich und Gott für uns alle.
Sie leben mit Ihrer Frau in Spanien und Sie geben dort Eseln, die, ich sage jetzt mal, ausrangiert werden sollten, ein neues Zuhause. Das heißt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich bin nicht so gut trittsicher in Spanisch. Les Mortes.
Ja, das Les Mortes heißt nichts weiter, das Tal mit viel Myrte. Die älteren Zuhörer kennen bestimmt noch das Lied »Wir binden dir den Myrtenkranz«. Und bei der Braut und der Bräutigam hatte immer einen Myrtenzweig am Revier. Ist also das Tal mit viel Myrte. Also ein sehr gesegnetes Tal.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Frage, die ich Ihnen davor gestellt habe. Sie haben die drei Adjektive noch unterschlagen zum Esel.
Ja, er ist belastbar, beständig und er ist wirklich eine Lebensversicherung. Weil er im Normalfall nicht tritt, nicht beißt und einen nicht runterschmeißt, wenn man drauf sitzt.
Im Normalfall?
Im Normalfall. Ach, wie im wahren Leben. Es gibt immer ja auch Ausnahmen, so wie es bei uns Menschen auch immer wieder Ausnahmen gibt. Aber im Prinzip ist es so, wie ich es erzählt habe.
Wie sieht denn Ihr Tag auf Les Mortes aus?
Ja, wie im wahren Leben. Zuerst kommen natürlich unsere Tiere dran. Morgens früh werden die Esel gefüttert. Dann dürfen sie entweder raus auf die Weide oder ins Paddock. Und dann regeln wir uns selber so ein bisschen. Und dann kommen so langsam die Besucher und dann steht man dort Rede und Antwort. An manchen Tagen machen wir dann Ausritte oder Eseltracking. Und abends dann wieder füttern, die Esel versorgen und uns um die Krankentiere vor allem kümmern und die Esel pflegen und hegen.
Was ist ein Paddock?
Ein Paddock ist ein, ja, sagen wir, ein Trockenauslauf. Das ist also ein, der Paddock ist nicht so groß wie die Wiese, sondern ist eigentlich sehr artgerecht. Da wächst kein Gras, sondern da ist nur trockener Boden, wo sie sich dann duschen können, die Esel. Das heißt, sie wälzen sich sehr gerne im Sand und wo sie sich bewegen können und ablaufen können und warm rennen können, bevor sie eigentlich auf die Weide kommen.
Eine trockene Dusche.
Ja, eine trockene Dusche mit Sand. Mit dem Sand fallen dann die ganzen Fellparasiten raus. Und das brauchen sie einfach, auch gerade im Fellwechsel, damit sie, dann braucht man nicht ganz so viel striegeln. Die ruppen und schruppen sich, um endlich das Winterfell loszuwerden.
Wie rufen Sie sie dann wieder zusammen? Haben Sie dann eine Pfeife?
Nee, das ist, jeder Esel hat bei uns einen Namen.
Ach, die kommen dann auf den Namen?
Ja, und das Witzige ist immer, wo wir uns immer drüber wundern, Sie müssen sich vorstellen, da stehen nun 60 Esel in einer Gruppe. Sie rufen einen Namen.
Und die können sich alle merken, die Namen?
Ja,
oder haben Sie dann eine
die
Liste?
Wissen, ja, also das ist im Laufe der Jahre gewachsen. Aber interessant ist auch, dass die anderen Esel wissen, wen wir gerufen haben.
Und dann gucken die?
Ja, die gucken oder derjenige, den wir angesprochen haben, da kann man sehen, dann richtet der seine Ohren auf, richtet den Kopf in die Richtung, wo wir stehen. Und ich möchte in dem Zusammenhang vor allem erzählen, wenn es auch nicht ganz so glaubwürdig klingt, aber glauben Sie mir, ein Esel ist eines der ganz wenigen Tiere, der wirklich komplette Sätze versteht. Deshalb sollte man mit einem Esel immer reden. Der versteht das. Und genauso, das ist immer so lustig, wenn ein Esel mal etwas gemacht hat, was wir nicht so gerne haben mögen, und wir rufen den dann, dann müssen Sie mal die leidigen Augen sehen. Wir sprechen den Esel an, alle anderen Esel schauen ihn auch an und sagen, siehst du, das haben wir gesagt, gleich wenn der Alte da kommt, gibt's Ärger.
Was sind denn das so typische Sätze, die Sie zu Ihrem Esel sagen, also zu Ihren Eseln?
Ja, das also typische Sätze, zum Beispiel, heb mal hinten bitte den Huf hoch zum Saubermachen, geh zurück, vorwärts. Ich weiß nicht, ich möchte ganz kurz dazu vielleicht, wenn das nicht zu lange ist, eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben so alle paar Jahre junge Frauen von der Kolping-Organisation, die machen Arbeitsurlaub bei uns. Und sie bekommen dann alle so einen Patenesel, den pflegen sie, und der Abschluss von diesen Ferien ist dann immer ein Eseltrekking in die Berge. Wir sitzen da oben so auf unserer Eselbank, sagen wir dazu, von dort aus kann man alle Esel im Paddock sehen und unterhalten uns, was den nächsten Tag passieren soll. Und einer dieser jungen Frauen kam mit einem Esel nicht so zurecht. Und dann sagte ich zu ihr, du, das ist besser, du bekommst morgen die Maya. Da kommst du besser mit zurecht. Ach, sagt sie, schön. Und ich sage, du brauchst nichts zu machen, der Esel weiß Bescheid. Ja, sagt sie, aber Alex, wer ist denn die Maya? Ich sage, die Maya steht dort unten in der Gruppe, die hat alles mitgehört. Du gehst jetzt hinten ins Paddock rein und dann wirst du sehen, kommt Maya auf dich zugelaufen. Die Mädchen guckten mich an und sagten, na, dem Alten ist jetzt aber auch schon so langsam das Gehirn eingetrocknet von der Sonne. Sie geht in das Paddock rein und Maya verlässt die Gruppe und geht auf sie zu. Und den Mädchen standen alle die Haare zu Berge auf den Oberarm. Und sie verstehen mehr, wie man ihnen zutraut. Deshalb ist es wichtig, mit einem Esel immer zu sprechen. Und nicht so, wie es manchmal in der Tierhaltung ist, mit so einem Knacken, Schnalzen oder sonst irgendetwas. Sie reagieren darauf und finden es sehr beruhigend, wenn man mit ihnen spricht.
Sie haben aber auch so eine beruhigende Stimme. Da möchte man fast Esel sein, aber geben Sie jetzt doch mal, wir sind ja unter uns, Herr Ares.
Ja.
Haben Sie die Maya vorher gebrieft?
Nein.
Sie haben sie nicht bestochen mit Zuckerstückchen?
Nein, und da ist auch kein Trick bei. Ich fand es ganz, ganz lieb. Ich bekam eines Tages dann von diesen Mädels mal einen Brief nach 2 Jahren, nachdem sie bei uns oben waren, und schrieben, lieber Alex, ich möchte mich nochmal bedanken. Ich habe bis heute gebraucht, um dies alles zu verstehen, was du uns beigebracht hast und was du uns erzählt hast. Das hat sie nie wieder losgelassen, weil Esel haben auch ein ganz tolles Sozialverhältnis. Und da kann man wirklich sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das bringt so viel Freuden mit diesen Tieren. Deshalb ist es für mich wichtig, auch das älteste Kulturtier des Menschen zu erhalten. Der Esel ist seit über 7000 Jahren domestiziert, wissenschaftlich begründet. Ich denke, er ist viel länger domestiziert. Das heißt aber auch wiederum 2000 Jahre länger wie zum Beispiel ein Pferd.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Alexander Aritz. Von den Menschen zu den Eseln.
Tierretter, Eselretter, Eselzüchter Alexander Aritz. Jetzt haben wir gerade gehört von den Menschen zu den Eseln. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal drüber sprechen, was die Menschen mit den Eseln machen. Sie haben über 60 Esel auf ihrer Eselauffangstation Las Murtes. Was für Geschichten haben diese Tiere? Woher kommen die?
Ach, natürlich hat fast jedes Tier eine unterschiedliche Geschichte. Entweder der Eigentümer oder Vorbesitzer ist gestorben. Oder man hat kein Geld mehr, um diese Tiere zu unterhalten. Oder diese Tiere sollen wirklich zum Schlachter, weil man sie loswerden will. Oder sie werden alleine gehalten. Ein Esel ist ein Paargänger, der braucht unbedingt einen zweiten Esel dazu. Dies kann man auch nicht ersetzen durch Ziege, Schaf oder Pferd. Esel ist Esel und der braucht das einfach. Er ist ja kein Herdentier im Sinne, sondern er ist eigentlich mehr Kleinstgruppen und am liebsten höchstens zu zweit oder zu dritt, auch in der freien Wildbahn.
Mhm. Weil Sie sagen, Esel ist Esel, aber so richtig Esel ist nicht gleich Esel. Es gibt ja ganz unterschiedliche Rassen auch, die Sie da haben. Und ich habe von Santiago gehört, es muss ein herausragendes Tier sein, ein Poitou-Eselhengst, der wohl sehr sportlich ist. Was ist denn so seine Disziplin? Stabhochsprung oder?
Ja, das wäre natürlich das Sahnehäubchen. Er ist sehr kräftig, er wiegt über 500 Kilogramm.
Yes.
Er ist also ein Gemütsesel. Es ist bei den Eseln ähnlich wie bei den Hunden. Die Kleinen haben das Löwenherz und die großen Esel das Hasenherz. Umso größer der Esel, also sie sind anhänglich, schmusebedürftig. Also man muss auch eins wissen, dass gerade diese Riesenesel bis ins hohe Mittelalter hinein bis zu 500 Kilogramm beladen wurden. Das waren eigentlich die Brummis der Landstraße. Und die kleineren Esel, so wie wir sie im Allgemeinen kennen, das waren immer die urbanen Esel. Weil früher waren die Gassen enger und die großen, die Riesenesel, die waren so beladen, die hätten gar nicht durch die Gassen gepasst. Deshalb musste umgeladen werden. Und da kommt auch, vielleicht interessant zu hören, das sogenannte Säummaß her. Ein Säummaß war immer ein Paket in Stoffballen genäht. Das waren dann die Säumer. Dies waren für die Esel und solch ein Paket wog dann immer so um die 25 Kilogramm, weil die kleinen urbanen Esel nicht ganz so viel tragen können.
Mhm. Das heißt, der Esel war eigentlich schon seit jeher, seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten der Partner des Menschen.
Richtig. Das erste Huftier in Kampfwagen bei den Hethitern war ein Esel. Dem Esel sind viele Dinge abgesprochen worden, die man heute einfach aufs Pferd übertragen hat. Das ist, weil auch bei Ausgrabungen, da findet man plötzlich einen riesen Eselkopf, der größer ist wie ein Pferdekopf. Und dann heißt das ja, das war ein Pferd, das war gar kein Esel, weil die meisten gar nicht wissen, dass es so große Esel gab. Der große Qiang in Asien zum Beispiel, der hatte schon immer und damals auch ein Stockmaß immerhin von 1,62 Meter. Die meisten Pferde vor 300, 400 Jahren hatten ein Stockmaß 1,45. Also Esel, es gab immer schon größere Eselrassen in der Wildform wie Pferderassen.
Jetzt kommen wir aber noch mal zu Ihrem Riesenesel. Zu Ihrem Riesenesel.
Ja.
Was kann er denn jetzt? Schwer tragen?
Ja, er kann schwer tragen. Er ist ein tolles Transporttier. Er kann Transporte machen, reiten. Er kann wirklich gut springen, wenn auch nicht Stabhochsprung. Sie müssen sich vorstellen, Esel im Allgemeinen haben eine natürliche Springfreude. Das machen die von Geburt an. Sie können rauf, runter springen und haben also auch eine enorme Sprungkraft. Nur der Esel überlegt sich immer vorher, ist es notwendig, dass ich springe. Vielleicht kann man ja auch mit einem kleinen Umweg denn dahin kommen. Dann geht er natürlich lieber den Umweg.
Stimmt es eigentlich, dass Kleopatra in Eselsmilch gebadet hat?
Ah, eine nette Frage. Das war die erste Zeitungsente der Welt. Und zwar aus folgendem Grund. Kleopatra wollte ja sehr schnell eine Thronfolge haben, um ihre Situation im Königshaus zu festigen. Das klappte aber nicht wirklich so. Und zur damaligen Zeit war die Eselstute Göttin der Fruchtbarkeit und der Eselhengst Gott der Potenz.
Huch.
Dann sagten die Priesterinnen zu Kleopatra, weißt du was, Cleo, am besten ist, du nimmst ein Eselsbad, dann klappt das auch und dann wirst du garantiert sehr schnell schwanger. Jetzt konnten sie aber doch nach draußen hin nicht erzählen, dass sie Probleme hat, Kinder zu bekommen. Und wie das damals so war, wer zur Nachzucht nicht geeignet war, der musste das Königshaus verlassen. Also hat man gesagt, Kleopatra nimmt ein Schönheitsbad. Und nach dem Bad hat sie ja dann auch sehr bald ihren Sohn geboren.
Alexander Aritz in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Eselpapa und Eselretter lebt in Spanien auf Les Murtes und kümmert sich dort um ausrangierte Esel. Jetzt kommen wir aber bitte mal zu der Zeit, in der Sie eher mit Menschen zu tun hatten, auch noch nicht so sehr mit Eseln. Sie sind 1946 in Düsseldorf geboren. Ihr Vater war Scherenschleifer, die Mama Köchin. Der Papa wurde dann von Siemens eingestellt nach dem Krieg. Hatten Sie eine schöne Kindheit?
Ach ja, doch. Das war eine andere Kindheit, wie man sich das heute vorstellt. Und ich erinnere mich zu gerne dran, dass meine Mutter mal gesagt hat, auch Kinder, mir tut das so leid, dass wir euch nicht mehr bieten konnten. Und ich muss sagen, und trotz der ganzen Not und alles das, was nicht da gewesen ist, wir Kinder sind glücklich aufgewachsen.
Wie viel waren Sie denn?
Zu dritt. Ich habe noch eine jüngere und eine ältere Schwester. Und wir lebten damals auf bescheidene 12 Quadratmeter unter einem Dachgeschoss, weil natürlich alles verbombt war. Und auch dies haben wir Kinder mit ganz anderen Augen gesehen. Für uns war es ein Schloss. Und ich glaube, dass Kinder, wenn sie aufwachsen, eine ganz andere Wertstellung haben und einfach sich mit allem zurechtkommen würden. Ich meine, die Kinder, die heute aufwachsen, wachsen anders auf und es ist eine andere Welt. Wir hatten Abenteurerspielplätze, jedes zweite Haus war ein Trümmerfeld. Mitten in der Stadt lagen noch die Trümmerberge, wo die Straßenbahn rumfuhr. Und trotz alledem haben wir eine tolle, fantastische Zeit. Und eins vermisse ich heute allerdings, die soziale, die zwischenmenschlichen Beziehungen waren in diesen schlechten Zeiten sowas von fantastisch. Jeder passte auf des anderen Kinder auf. Wir Kinder hatten vor jedem Älteren einen wahnsinnigen Respekt. Für uns war es selbstverständlich, für ältere Leute die schweren Einkaufstaschen nach Hause zu tragen, die Mülltonnen rauszuholen. Das war also eigentlich ein schöneres und kommuneres Zusammenleben. Jeder war für jeden da. Und das Schlimmste war, wenn der Nachbar einen bei irgendetwas erwischt hatte, was nicht so in Ordnung war, wenn er sagte, ich werde das heute Abend deinem Vater erzählen. Und das passierte dann auch. Das hatte man sich dann ganz schnell gemerkt. Und es war insofern, trotzdem unsere Eltern für uns wenig Zeit hatten. Das hat aber dann die Einwohnerschaft in der Straße, wo wir lebten, das war unsere Familie, die hat das wettgemacht.
Sie waren ja, bevor Sie auf die Esel gekommen sind, auch Verlagskaufmann und dann waren Sie bei der Bundeswehr.
Ja.
Das ist ein ganz schöner Weg.
Ja, das ist immer so interessant, dass die Lebensläufe und auch die Wege plötzlich ganz andere Richtungen einschlagen, wie man mal so als junger Mann geträumt hat. Ich habe dann bei der Bundeswehr mein Staatsexamen gemacht als Krankenpfleger und meine damalige Frau, die kam aus, ich habe in Stade gedient, kam aus Freiburg-Elbe und wie das so ist, wir wollten zusammenbleiben, aber da war denn nichts mit Verlagskaufmann, aber es gab dort ein kleines Krankenhaus, also habe ich dort als Krankenpfleger angeheuert und habe dann daran so viel Gefallen gehabt nachher, dass ich da wirklich eine sehr gute Karriere drauf aufgebaut habe.
Was wäre eigentlich Ihr Traumjob gewesen?
Ja, muss ich heute im Nachhinein sagen, ich wäre gerne Bauer geworden oder Landwirt. Also das passt so richtig mit meinen Eseln zusammen. Obwohl ich in der Großstadt groß geworden bin, ich hatte immer die Affinie für mich aufs Ländliche hinaus, also Tierhaltung und diese Geschichten, das war immer Jugendtraum.
Aber dann eben aus Pragmatismus die Pflegeausbildung.
Ja, richtig.
Aber Sie haben da Karriere gemacht. Sie waren dann auch Heimleiter und Pflegedienstdirektor.
Ja, richtig. und ist eine tolle Aufgabe. Aber diese Aufgabe, die kann man nur machen, solange man relativ jung ist.
Weil es körperlich so anspruchsvoll beanspruchen
ist? Ja, also sag mal, es geht schon ganz gut auf die Psyche, wenn man das ehrlich meint. Und wenn man sich wirklich arrangiert und reinkniet, kostet das sehr viel Kraft. Man ist ja in der schwierigsten Situation, in der man leben kann. Man ist in der ständigen Rechtfertiger-Situation. Den Patienten gegenüber, Ärzte gegenüber, also Besitzer. Man ist sich nur am Rechtfertigen. Auch dann die Heimaufsicht, die sind sich nur am Rechtfertigen. Und als Pflegedienstleiter oder Heimleiter stehen sie im Grunde genommen immer mit einem Bein schon im Gefängnis, wenn sie nicht aufpassen.
Jetzt, wann haben Sie dann diesen Job hingeschmissen oder damit aufgehört? Wie alt waren Sie da?
Ja, da war ich also 38 und ich lernte dann meine zweite Frau kennen und dann stand die Entscheidung ab, entweder machen wir in dem Job weiter oder gehen nach Spanien. Ich hatte das Grundstück schon gekauft dort, das Gelände war da. Und dann hat sie den Wunsch geäußert, lieber nach Spanien. Und dann haben wir unseren Job aufgegeben und haben beide erst gemerkt, sie war meine Stellvertreterin, erst gemerkt, wie kaputt wir schon waren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe heute Verständnis dafür, wenn jemand mit 50 oder 60 Jahren immer noch Pflegedienstleiter ist, der geht auf Dauer da, der muss kaputt gehen. Man hat dann nicht mehr die Kraft, um wirklich nett zu bleiben. Dass man ist dann überspannt und also, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich jede Krankenschwester und jeden Pflegedienstleiter und Krankenpfleger mit 45 Jahren in die Rente schicken, können Sie mir glauben.
Ja. Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Sie haben diesen Grundstück da gesehen und haben dann gesagt, Mensch, Edith, Ihre zweite Frau, ja, jetzt machen wir da eine Eselfarm? Oder haben Sie das Grundstück gekauft, weil Sie dort Dolce Vita haben wollten? Und dann sind Sie zufällig auf einen Esel gestoßen, der gesagt hat, ich mag da auch wohnen?
Also, wenn ich vorher die Idee gehabt hätte, dort Esel zu züchten, hätte ich in Deutschland bestimmt so eine weiße Jacke mit Bändchen da dran angezogen bekommen. Also mit so einer Idee kann man nicht nach Spanien fahren. Also es war kein Gedanke an Eseln. Wir hatten so einen kleinen Traum von einem kleinen Häuschen in den Bergen und wollten dann sehen, was dann wird. Einfach mal so alles auf einen zukommen lassen. Bis dann doch der entscheidende Tag kam, wir bekamen mal wieder Material für unser Häuschen zu bauen, oben auf dem Berg. Und der Fahrer erzählte, ey, hör mal, ihr müsst unbedingt runter ins Dorf. Da ist diese Nacht ein Esel geboren worden. Und wenn ihr noch mal sowas sehen wollt, es gibt keine Esel mehr weit und breit. Das ist was ganz Tolles, müsst ihr euch anschauen. Und meine Frau, natürlich, Frauen sind ja dann noch viel emotionaler. Ja, da wollen wir runter, wir den nächsten Tag runter. Treffen den Besitzer an von dem Esel, der macht die Stalltüre raus und damals die kleine Bonnie sprang raus aus dem Stall mit ihrer Mutter und dann hob sie ihre Hinterhand, die Bonnie, und trat meine Frau so richtig auf den Oberschenkel.
Na, so ein guter Reingeher.
Ja, und wie Frauen dann so sind. Ich guck meine Frau in die Augen und wusste, ab jetzt wird es teuer. Und wie wir dann wieder das Grundstück verließen, hatte ich das Fohlen und die Stute gekauft.
Und Moment mal, sie wurde getreten? Ist ja. Das dann immer so? Nee, muss denn die Schuhverkäuferin sie auch treten? Und dann wissen sie, oh Mann, jetzt wird sie die Pumps kaufen?
Also ohne was nicht Unschönes zu sagen, Frauen sind so.
Ja,
also Frauen sagen nicht, oh, das die hat mich getreten, ne? Wie schlimm. Die sagen, ey, das ist ein toller Esel, die hat Charakter, die hat Lebensfreude, die hat Durchsetzungsvermögen.
Also ganz ehrlich, ich würde das nicht so machen. Ich halte mich auch für eine Frau.
Ja, aber meine Frau war so. Und ich sage immer, vergleiche das immer so ein bisschen polemisch auch. Ja, ich meine, die Frauen sind von der Kirche am meisten gequält worden in den Jahrhunderten. Es sind heute aber noch immer die Einzigen, die wirklich in der Kirche gehen. Normalerweise kann man das nicht verstehen.
Zu Gast bei Caro Matzko.
Alexander Aretz gibt alles für Esel.
Es gibt kaum noch Esel, hat der Spanier mit dem Material, als sie ihr Häuschen gebaut haben, zu Ihnen gesagt. Sind Esel denn bedroht?
Ja, in der Gesamtheit und Gesamtbestand nicht. Aber sehr alte und wichtige Eselrassen sind stark bedroht. Sie müssen sich vorstellen, es gibt Eselrassen, davon gibt es nur noch 40 Stück, 100 Stück, 120 zum Beispiel, Katalan gibt es vielleicht noch 300, Podet und Petou gibt es mittlerweile wieder 200-400. Diese Rassen auch, die waren runter auf 35 Stück. Österreichischer Barockesel war die Grundzahl. Das Zuchtbuch ist eröffnet worden mit 38 Tieren. Heute sind es wieder in etwas mehr wie 100.
Wie sieht denn der österreichische Barockesel aus?
Ja, wunderschön eigentlich. Er ist also isabellfarbend. Man könnte jetzt
Was
auch
ist denn das?
Ja, isabellfarbend ist, man sagt auch champagnerfarbend. Oder man könnte auch weiß sein, wenn man keinen Vergleich hat. Also das ist so meersandfarbend. Er ist aber weiß.
Ein edles Eierschal.
Ja, könnte man auch sagen. Und dann die absolute Besonderheit, er hat blaue Augen. Ist also kein Albino oder sonst irgendwie. Leute müssen immer zweimal hingucken. Und zwar wurden diese Esel für die Habsburger Kinder gezüchtet. Und er heißt deshalb, also das war in der Barockzeit. Und da muss man wissen, das waren ja die Jahre des Lichtes. Und in der Barockzeit, alles, was weiß war, war heilig und schön. Deshalb weiße Hochzeit, Jungfrauen weiß. Und alles, was mit dem Tod zu tun hatte, war schwarz. Deshalb am Leichenwagen schwarze Pferde. Ich könnte jetzt noch was Hässliches sagen. Ich weiß nicht, warum die meisten Mönche und Nonnen heute noch schwarz tragen. Auf jeden Fall durften die Kinder eben nicht mit schwarze Esel spielen, sondern nur mit weißen. Und da fing man an, den Barockesel zu züchten.
Sie haben ja auch eine Stiftung gegründet, Stiftung Weltkulturerbe Esel. Unterzeile für Kinder, Kultur und Esel.
Ja.
Was haben denn Kinder, Kultur und Esel so da gemein?
Ich finde, Esel und Kinder oder Kinder und Esel, die gehören einfach zusammen. Wenn wir sehen, wenn selbst Kleinstkinder kommen, wie die Esel ihren Charakter verändern, wie sie vorsichtig werden, wie eine Amme oder wie eine Zofe, also sowas von sanft. Wenn wir Kleinstkinder auf den Eseln draufsetzen, die verändern ihre Gangart ganz vorsichtig, drehen sie immer ein Ohr nach hinten, ein Auge nach hinten, trauen sich kaum zu bewegen, versuchen den Rücken wackelfrei zu halten, wie Esel mit Kindern umgehen. Unvorstellbar. Und mein altes Eselherz, das lacht immer richtig. Und wenn es noch so kleine Kinder sind, die stehen da mit ihren Müttern oder Vätern und dann zeigen sie mit der Hand nach vorne und sagen Esel. Ich weiß gar nicht, wo die Kleinsten das her wissen. Kleine Kinder wissen sofort, das ist ein Esel. Ich weiß nicht, warum. Bin immer wieder darüber erstaunt. Und das ist einfach etwas, eine Paarung, die zusammenhört. Unser jüngster Eselpaten, den wir je hatten, der wurde Pate mit 2,5 Jahren. Er ist heute noch Pate, mittlerweile 14 Jahre alt. Wie der mit seinem Patenesel, wie die beiden, da konnten die Eltern im Restaurant sitzen oder irgendwo laufen. Der Esel passte auf den Kleinen auf. Das war damals die Chica. Das kann man
jetzt
sich
mit 14 interessierte sie bestimmt auch für die Chicas, ne?
Ja, aber wenn er kommt heute noch, dann ist der Kofferraum voller Möhren, wie der nach wie vor seine Esel liegt und man darf ihn nicht auf seine Chica ansprechen, dann fängt er jammervoll an zu weinen.
Oh Gott, aber jetzt haben Sie auch gleich so zwischen den Zeilen erwähnt, man kann tatsächlich Pate oder Patin werden für eine ihrer Esel auf Les Murtes. Diese Stiftung Weltkulturerbe Esel, die Sie in die Welt gesetzt haben, ist die UNESCO denn auch der Ansicht, dass Esel Weltkulturerbe sind oder ist das eine kühne Behauptung von Ihnen?
Nee, das ist, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte einfach ehrlich bleiben. Der Name Weltkulturerbe ist nicht geschützt. Und wir sind Stiftung Weltkulturerbe, das ist jetzt geschützt. Und das andere ist UNESCO Weltkulturerbe. Und ich habe immer gesagt, es ist alles erlaubt, was dem Esel hilft oder nützt. Und wir haben es also deshalb so benannt, es gibt kein Land auf der Welt, wo nicht Esel existieren. Es gibt kein Land auf der Welt, wo man ohne Esel weitergekommen wäre. Wir haben diese Namensgebung vom Land Valencia genehmigt bekommen und ich muss sagen, es hat mit der UNESCO nichts zu tun.
Aber es soll die Leute daran erinnern, wie wichtig der Esel für den Menschen war. Jetzt haben Sie gerade ja auch Zahlen genannt, dass es von bestimmten Rassen auch nur noch sehr wenige Exemplare gibt. Wobei ich schon finde, dass der österreichische Barockesel allein wegen des Namens einfach gezüchtet gehört, damit es noch weitere davon gibt. Woran liegt es denn? Ist es einfach so, dass der Mensch jetzt den Esel nicht mehr braucht und der deswegen in Vergessenheit geraten ist? Oder weil sich Delfine besser vermarkten lassen, weil sie ja scheinbar immer lächeln?
Es wird einfach mehr über ihn berichtet und das ist in unserer heutigen Zeit so, dass wenn wir mal auch an Free Willy denken, wir retten jetzt schon die Eisbären. Das ist also einfach, ich behaupte, wenn die Bevölkerung draußen etwas mehr wüsste über den Esel, würden sie gerne helfen, nur die meisten wissen es ja gar nicht mehr.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen dem Pferd und dem Esel für Sie?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, sage ich, ich habe ja von Pferden eigentlich gar keine Ahnung. Ich habe viel Ahnung von Eseln. Und ich glaube, dass man diese Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, dass man ständig Esel mit Pferd oder Pferd mit Esel vergleicht, ich glaube, dass man den Weg gehen muss, Esel ist Esel und Pferd ist Pferd. Also ich behaupte immer, und das ist auch so, es gibt kein Pferd, was etwas kann und der Esel nicht schon lange könnte.
Also der Esel, das verkannte Genie.
Ja, es ist so. Es ist auch vieles ihm wirklich aberkannt worden. Wenn wir dran denken, am Pyramidenbau zum Beispiel. Es gibt zwar 2 oder 3 Pyramiden, wo tatsächlich in der Pyramide Esel aufgezeichnet sind. Wie dumm sollen die Ägypter gewesen sein, dass sie nicht Esel zum Bau der Pyramiden benutzt hätten? Es gab damals den ägyptischen Riesenesel. Und warum sollen die den nicht genommen haben? Warum soll Hannibal mit seinen 80.000 Leuten bis nach Rom marschiert sein ohne Esel, obwohl er ist ja tatsächlich...
Wahrscheinlich waren die Elefanten vom Hannibal sogar auch Riesenesel, nur mit sehr langen Nasen.
Nein, aber ohne die Esel wären die Elefanten gar nicht über die Alpen gekommen. Ich nehme an, dass die Esel die Elefanten gezogen haben und sonst hätten sie Elefanten doch gar keine Trittsicherheit in Eis und Schnee gehabt.
Alexander Aritz bei 1:1, der Talk hier auf Bayern 2, Eselfan und Eselretter. Sehr en vogue, Herr Aritz, sind ja Eselwanderungen, also der Esel als Entschleunigungshilfe. Was halten Sie davon?
Doch, das ist eine schöne Sache. Ist schon ein Unterschied, ob man alleine wandert oder irgendwo hinmarschiert und das Erlebnis mit Eseln. Ich kann das aber auch immer sagen, ich empfinde das immer doppelt bei uns. Ich finde das sehr schön, wenn man so eine Wandergruppe hat und die reist auseinander, dass automatisch der erste Esel, den kann man nicht einen Schritt weiter bewegen, bis der Rest wieder aufgeschlossen hat. Also sie wissen, dass die Esel wissen, dass das eine Gruppe ist und sie mögen das nicht, wenn das endlos auseinanderreißt und dann geht der Erste her und wartet. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen das manchmal vergessen, dass es auch noch Menschen gibt, die langsamer gehen.
Also bei Ihnen scheint es dem Esel ja Blenden zu geben. Wir haben ja schon die Geschichte gehört, wie sie auf ihr erstes Eselpaar gekommen sind. Wie ging das eigentlich so schnell, dass es von 2 dann über 60 wurden? Züchten Sie die oder sind das alles Findelkinder?
Ja, es ist also, sagen wir so, 50-50. Wie wir die Bonnie und die Sarah, was beides Stuten waren, dann oben hatten, hatte meine Frau den Wunsch und sagte, ach Alex, hör mal, können wir die Sarah nicht noch mal decken? So, das war so schön mit dem Fohlen. Und wir haben doch genug Platz und das wäre doch kein Problem. Naja, ich habe genickt, runtergefahren zu unserem Viehhändler und Schäfer im Dorf. Und der hieß Facundo. Und ich sag, Facundo, die Sarah soll noch mal gedeckt werden. Oh, sagte, da ist aber ein Problem. Da musst du mindestens 200-300 Kilometer fahren, da steht der nächste Hengst. Ich sag, Facundo, das mache ich nicht. Also ich habe keine Anhängerkupplung, keinen Anhänger. Und ich sag, aber tu mir einen Gefallen, wenn du mal einen tollen Eselhengst siehst, dann bin ich bereit, den zu kaufen. Es ging Jahre in Gang, 2,5 Jahre, fast 3 Jahre. Auf einmal ging das Telefon. Hey, Alex. Dein Hengst ist da. Ich sag, wie mein Hengst? Mein Hengst ist da.
Ich so einen Anruf habe ich noch nie bekommen.
Ja, und ich hatte das so lange vergessen. Ich sag, wo ist der denn? Ja, sagt er, steht hier unten im Dorf. Ja, sag, was kostet der? Er sagt, ist doch egal, hol ihn erstmal hoch. Und ich kam runter und sah den Hengst. Ich war verliebt in den. So ein feiner Kerl, hat natürlich den Namen Macho gekriegt. Und das war einfach ein absolut Sahnehengst. Der machte alles, der war sowas von brav. Der also wirklich ein Traum, absoluter Traum. Und vorher hatte ich natürlich mich viel mehr mit Eseln befasst. Ich fing an nachzuforschen, zu lesen, bis der Hengst kam. Und wenn man dann feststellt, an für sich, was das für ein tolles Tier ist und wer sich mal die Mühe macht, mal rumzugurgeln mit Eseln, der wird auf Geschichten stoßen, da sagt er, mein Gott, was ist das denn? Der hat so eine tolle Historie, dieser Esel. Und deshalb sind wir fast dazu verpflichtet, das Schattendasein von den Eseln zu beenden. Das ist wirklich ein Herzenswunsch. Und wenn ich eine Randbemerkung noch machen darf, ganz besondere liebe Grüße nach Bayern. Kein Bundesland unterstützt uns so stark wie Bayern aus der Bevölkerung heraus. Insbesondere Münchner Raum, Regensburg, Nürnberg. Wir haben die meisten Eselpaten aus Bayern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich musste einfach mal wirklich Danke sagen. Und was mich besonders schmerzt in der Rückwirkung ist, ich habe bis heute nicht einen Eselpaten aus Düsseldorf. Und das tut schon ein bisschen weh.
Ich glaube, dass die Bayern einfach sich dem Esel nahe fühlen, weil er einfach ja auf eine Weise auch bayerisch spricht.
Ja, vielleicht. Ich hoffe das. Also, ich muss sagen, ich finde es einfach toll.
Haben Sie einen Lieblingsesel eigentlich von Ihren über 60?
Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Also, für mich sind sie wirklich auch, das klingt schwierig, aber für mich sind sie alle gleich. Für mich war der Lieblingsesel mein Macho, der lebt nicht mehr.
Gott hab ihn selig.
Ja, ehrlich, das war ein toller Kumpel.
Und war der denn auch erfolgreich, was die Vermehrung?
Ja, sicher.
Also Sarah und er waren.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Ich weiß nicht, eines Nachts wurde ich mal wach. Unser Macho, da war ein Theater, ich weiß nicht, ein Röhren und ein Schreien. Ich gehe runter auf die Koppel und unser Macho war von seiner Hengstkoppel ausgebrochen zu den Mädels hin, was ich verstehen konnte. Und er spielte gerade da bei einer Stute, bäumte er auf, hätte ich fast gesagt. Und dann sagte ich, kommst du von oben, vom Weg, ich muss mir vorstellen, so auf 50, 60 Meter Entfernung immer noch. Ich sag, kommst du da jetzt runter, was machst du da? Da hast du nichts zu suchen. Da geht der dumme Kerl her, kommt auf mich zugelaufen, läuft selbstständig in seine Koppel rein und lässt sich wieder einschließen. Das war Macho. Wir haben auch eine Hengstgruppe, eine Männer-WG auf dem Berg. Eigentlich kann man Hengste nicht in der Hengstgruppe halten, die würden sich gegenseitig umnehmen. Und auch diese 4 Hengste, also die kann man mit dem kleinen Finger dirigieren. Die gehorchen, wenn man zu denen sagt, geh zurück, komm da runter, hört jetzt auf. Und meine Frau ist wirklich so ein ganz kleines Mädchen eigentlich. Die kommt mit diesen riesen Hengsten da nie ein Problem. Also die gehorchen und sie wissen aber auch, es geschieht ihnen nie etwas Böses.
Sehr schön. Wie kann man denn den Eseln helfen? Indem man eine Patenschaft übernimmt bei ihnen?
Ja, das wäre na toll. Natürlich, Patenschaft ist immer gut. Und wir würden uns auch auf viele helfende Hände würden wir uns freuen. Wir können Hilfe in jeglicher Art und Form gebrauchen, zumal wir jetzt im Augenblick dabei sind, ein zweites Projekt in Sachsen einzurichten, in Neusalza-Spremberg. Da haben wir das Rote Gut erworben und dort wollen wir dann eine vernünftige und schöne Eselnothilfe und einen Eselpark in Neusalza errichten. Und da brauchen wir jede Form. Also wir freuen uns, jemand, der sagt, hör mal, ich habe kein Geld, aber ich möchte gerne arbeiten. Kein Problem. Also wir können im Moment sehr, sehr viel Hilfe gebrauchen. Und dran denken, wir haben jetzt bald Heiligabend. Und dann auch mal daran denken, dass der Esel mit zu dieser Geschichte dazugehört. Und dass wir irgendwo auch alle mal, vielleicht speziell in der Weihnachtszeit, einmal wirklich an den Esel denken. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen.
Wir haben jetzt eine Stunde lang an alle Esel in Spanien auf jeden Fall gedacht, ja, und ihnen quasi ein Hördenkmal errichtet. Vielen herzlichen Dank, Alexander Aretz, und viel Erfolg auch in Sachsen mit der Eselnothilfe.